Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Alles Gute zum 40.
Life After Death.
Scream for me, Long Beach!
Und wer das hört und irgendwas mit Metal zu tun hat und nicht gerade erst eingestiegen ist in die Thematik Heavy Metal, weiß, worüber wir reden.
So ist das. Und damit herzlich willkommen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen schönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, keine Ahnung, wann auch immer ihr hier gerade zuhört. Wir begrüßen euch zur Folge mit der Nummer 120 von Metal Marcus Metal Podcast. Mike, 120, ist das was Besonderes oder ist das einfach so, ja, machen wir einfach weiter?
Ja, man kann Jubiläen ja feiern, wie sie wollen, ne? Also wie sie fallen, nicht wie sie wollen.
Wie sie wollen.
Ja, es ist schon 120 Folgen, ist schon eine Macht.
Ist schon eine Macht, ja. Kann man mal machen, ne?
Das heißt, dass wir uns der 150 nähern.
Ja. Ich habe jetzt erstmal an 125 gedacht, ehrlicherweise, und nicht direkt an 150. Aber natürlich, ja, noch 120 folgt irgendwann 125. Aber für den Moment soll es ja gar nicht darum gehen, sondern um, wie man im Intro schon gehört hat, ja, kann man sagen, das beste Live-Album aller Zeiten oder zumindest eines der wohl bedeutendsten Live-Alben der Metal-Szene?
Zumindest eines der Live-Alben, die mein Empfinden davon, wie ein vernünftiges Live-Album zu sein hat, definitiv geprägt hat.
Das ist schon mal eine sehr gute Einleitung, glaube ich, zu dem Thema. Und das kann man auch mit Fug und Recht erstmal genauso stehen lassen. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die uns zumindest zustimmen würden, dass Life After Death einen sehr hohen Stellenwert hat in seiner Gesamtheit, würde ich mal behaupten. Also im gesamten Erscheinungsbild, weil ich glaube, jeder kennt das, wenn du heutzutage so Live-Alben hast, sind da irgendwie aus 5 verschiedenen Aufnahmen Sachen hintereinander geknallt. Da ist überhaupt keine Atmosphäre, da sind kaum Ansagen drauf und wenn du die CD aufmachst, bist du froh, wenn du irgendwie ein Foto hast davon, wie die Band sich am Ende bedankt oder so.
Ja, und tatsächlich ist es bei Life After Death, wenn wir mal einfach mit dem nicht musikalischen Inhalt beginnen, so, dass da ja wirklich die sämtliche Konzerte aufgelistet sind, dass da aufgelistet ist, was man alles an Equipment gebraucht hat, um das Ganze zum Leben zu erwecken. Da ist verzeichnet, wie viele Kilometer die Band gefahren ist. Ich glaube sogar, wie viele Bierdosen vertilgt worden sind. Und ja, es gibt total geniale Fotos, die Atmosphäre von dieser Show einfach auch kongenial einfangen. Dieses ganze Booklet hat wirklich definiert, wie ein Live-Album auszusehen hat. Man muss jetzt nicht unbedingt vielleicht jeden Tourstop irgendwo aufführen oder so, aber ja, wann ist das Ganze eigentlich aufgenommen worden, Markus?
Wann das aufgenommen worden ist? Ich würde behaupten, es war 1985, da ist es auch veröffentlicht worden. Und wo? Ja, in Long Beach, in der Long Beach Arena in, wie Bruce Dickinson sagt, Southern California.
Aber nicht nur.
Das ist richtig. Das kommt nämlich sehr stark darauf an, welche Ausgabe dieses Albums man besitzt. Denn wenn man zu den ganz alten Menschen gehört, so wie wir, und eine der allerersten CD-Versionen dieses Albums in Händen hält, hat man tatsächlich nur den Teil aus der Long Beach Arena, also aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber lange ist's her, da wurden Sachen auf Vinyl veröffentlicht. Das war eine Doppelvinyl, also hatte man 4 Seiten. Die ersten 3 Seiten, auch bei der Kassette übrigens, richtig, waren das Konzert aus Long Beach und es gab eine 4. Seite aus dem Hammersmith Odeon oder wie auch Odeon immer es jetzt richtig ausgesprochen ist.
Das Hammersmith Odeon, ja. Ja, ich hatte tatsächlich die Kassette und es war mein zweites Album von Maiden überhaupt. Gekauft auf einer Klassenfahrt im Saturn Hansa zu Köln.
Hansa zu Köln. Es klingt so, als wäre das irgendwie zu Zeiten gewesen, als Deutschland noch ein Kaiserreich war.
Ist ja auch gefühlt so lange her bei mir.
Naja, so lange kann es ja gar nicht her sein.
Es ist 39 Jahre her, glaube ich.
Ja, okay, das stimmt natürlich.
38.
Kannst du dich denn noch erinnern, was du dann so in dem Moment gedacht hast, als du das Ding so zum ersten Mal in Händen gehalten hast?
A, finde ich das Cover total faszinierend, wie alle Maiden-Cover. Und ich habe es tatsächlich aus dem Grund gekauft. Und jetzt bitte nicht lachen, ich war Schüler, ich hatte nicht die finanziellen Mittel, mir alles Mögliche zu kaufen und hatte da halt den Vorteil, dass da zwei Kassetten drin waren und ganz viel Musik für fast das gleiche Geld, was eine einzelne Kassette gekostet hätte. Und deswegen habe ich mir diese Doppelkassette gekauft. Eigentlich völlig unwissend, dass nach meinem Einstieg mit Somewhere in Time ich mir damit quasi so eine kleine Zusammenfassung des ersten Karriereabschnitts von Maiden quasi zugelegt habe.
Also du meinst der Phase, wo die wirklichen Die-Hard-Fans immer sagen, danach kam nichts Gutes mehr.
Ich dachte, das wäre nach Killers.
Das sind dann die Die-Die-Hard-Fans. Stimmt, weil mit Bruce Dickinson ist die Band ja total kommerziell geworden und hatte mit Metal sowieso nichts mehr zu tun. Ja, ja.
Ja, ja, genau. Ja, also Life After Death ist halt die Zusammenfassung der oder ein Mitschnitt der Tour zum damals aktuellen Album Power Slave. Und ich glaube, ich habe es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, ich habe mir Power Slave so spät gekauft, weil ich den Großteil der Songs halt schon von diesem Live-Album kannte. Und bin heute teilweise noch verwirrt, wenn ich die Studio-Versionen höre, weil mir diese Live-Versionen der Power Slave-Songs einfach so im Ohr sind, dass ich mich manchmal wundere, warum ist der Song so langsam?
Ja, absolut. Ich weiß, was du meinst.
Aber lass uns doch mal nochmal mit dem Cover anfangen. Wenn man so damals in den Laden gegangen ist und das Cover betrachtet hat, was sieht man da drauf?
Was sieht man auf dem Cover? Ja, natürlich ist Eddie zu sehen. Und es ist mal wieder eine sehr schöne Visualisierung des Albumtitels. Life After Death, also das Leben nach dem Tod, wobei Life natürlich als Wortspiel nicht wie Leben geschrieben ist, sondern halt wie ein Live-Album, also mit einem V. Und ja, man sieht Eddie, der sich aus einem Grab nach oben kämpft. Um ihn herum bricht die Erde halt auch auf. Das steht auch so ein bisschen in Flammen. Und da bin ich mir nie so hundertprozentig sicher. Ist er da wirklich mit Handschellen gefesselt oder sind da Blitze zwischen diesen Schellen zu sehen?
Das sind, in dem Fall sind da Blitze zwischen. Aber er war irgendwo angekettet, weil er halt schwere Metallringe um seine Handgelenke hat, die an denen noch Ketten befestigt sind, die aber bereits zerrissen sind. Ein Blitz schlägt in Eddies Kopf ein, nämlich genau da, wo er noch das nette kleine Metallstück von Peace of Mind, womit man ihn wieder verschlossen hat, den Kopf, sieht. Die Blitze setzen sich in den Augen fort. Dieses Cover sprüht nur so vor Energie. Wir haben ein nettes kleines Lovecraft-Zitat auf dem Grabstein und Eddies Name steht drauf. Aber der Nachname ist nicht ausgeschrieben.
In der Tat, da ist was im Weg.
Da ist ein Erdklumpen, den Eddie bei seinem Ausbrechen aus dem Erdreich hochschleudert im Weg. Aber es ist halt Edward T. Punkt. Dann ist es ein H, was man noch identifizieren kann, was natürlich für Eddie the Head steht.
Korrekt.
Sehr, sehr cooles Cover. Was sich auch fortsetzt, das Backcover, wo die Songs draufstehen, ist natürlich wieder ein gemeinsames Bild. Da findet man auch noch lustige Inschriften auf den Grabsteinen. Das ist der Vorteil, liebe junge Generation, wenn ihr euch das Ganze nur auf Spotify anguckt, habt ihr nur so ein winziges Bild, wo ihr wenig entdeckt. Also sucht mal einfach nach dem Cover, wenn ihr nicht die LP-Version irgendwo stehen habt. Im Internet und guckt euch das einfach mal an. Da gibt es mega viel zu entdecken, wie auf fast allen Maiden-Covern. Da kann man schon mal ein, zwei Stündchen mit verbringen, bis man da alle Details irgendwo entdeckt hat. Sehr, sehr cooles Cover. Und vielleicht auch eins der ikonischsten von Maiden neben Killers.
Ja, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so stehen lassen. Und was man natürlich auch noch sagen muss, ich finde, das ist jetzt kein typisches Also von der Farbgebung her ist das kein typisches Metal-Cover mit diesem dunkelblauen Hintergrund. Ich meine, das soll ja eine Nachtszenerie natürlich darstellen. Mhm. Aber es ist trotzdem nicht einfach schwarz. Es ist blau und auch sehr viel halt gelb dabei. Und, was man ja auch sagen muss, es ist eine, ja, keine Abwandlung, stimmt jetzt nicht, aber das Iron Maiden-Logo, der Schriftzug, ist ein bisschen anders. Auf den ersten Alben, also bis einschließlich Peace of Mind, war es ja immer, ne, dass er mit Rot ausgefüllt ist und einen weißen Rahmen hat. Auf Powerslave hat man das ja zum ersten Mal schon auch ein bisschen anders gemacht, wo der Schriftzug ja auch schon sehr viel kleiner dargestellt war. Und hier hast du einfach nur den gelben Rahmen und der Schriftzug ist ansonsten durchsichtig.
Stimmt. Das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, dass das da das erste Mal so gemacht worden ist. Aber ja, das ist richtig. Ja, und Life After Death ist dann so ein bisschen in, ja, wie leicht ausfasernde, wenn man mit dem Füller zu lange auf Papier drückt, so, oder auf altes Pergament, so ausfasernd, so. Sehr cool. Finde ich eins der absolut gelungensten Covern von fast ausschließlich gelungenen Covern der ersten sieben Alben.
Der ersten sieben Alben, genau. Über Dance of Death reden wir also an dieser Stelle nicht.
Da reden wir nicht drüber, nein. Ach, wenn sie das doch nur so original gelassen hätten, wie es ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Und nochmal die hier Bestätigung halt wirklich. Ja, die Aufnahmen sind von 1985. Da war ich mir vorhin nicht zu 100% sicher. Wo ich mir aber absolut sicher war, war eben, wo sie aufgenommen worden sind. Nämlich in der Long Beach Arena. Klar, die ist in Long Beach, Kalifornien. Und dort haben Iron Maiden 4 Nächte hintereinander gespielt. Und wenn ich das so aus dem Kopf richtig zusammenkriege, steht auf der Rückseite der VHS-Kassette oder auch der DVD, die man heutzutage bekommt, dass sie dort vor 52.000 Menschen gespielt haben, an 4 Nächten hintereinander. Ich meine, heutzutage spielen sie in eine Show vor 52.000 Leuten. Da musst du nicht 4-mal hintereinander die Hütte voll machen. Aber genau. Allein dieser Umstand, dass eine Band in einer Halle 4 Nächte hintereinander spielen kann, das sind ja Sachen, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Nee, vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, auch was für ein Pensum Maiden da abgerissen haben. Also, sie haben nämlich 189 Konzerte in knapp 11 Monaten gespielt und das in einer Zeit, in der ja ein Telefonat irgendwie aus Amerika nach Hause die Band fast ruiniert hat, wenn man nicht rechtzeitig aufgelegt hat, wo es kein Internet gab, gar nichts, wo man also in diesem Mikrokosmos Bandbus Tour Hotel, wenn überhaupt, irgendwo gefangen war. Das stelle ich mir ganz, ganz hart vor und war es ja auch im Prinzip, weil das hat ja Dickinson dazu bewogen, fast auszusteigen.
Oder wie Steve Harris mal sagte, nach der Tour wortwörtlich im Englischen irgendwie ready for the funny farm, also bereit für die Klapsmühle, sagte er mal.
Ja, wobei man allerdings auf der Live-Aufnahme absolut nichts merkt. Also da wirken die Jungs frisch. Ich weiß nicht, wann das aufgenommen worden ist. Wahrscheinlich weder ganz am Ende noch ganz am Anfang. Das könnte man jetzt nachgucken, wenn man das Booklet hier hätte. Aber egal. Ja, optisch auf jeden Fall ein Leckerbissen. Und dann legen wir die Kassette, die CD, die VHS, die LP, natürlich mit der ersten Seite dann jeweils, das erste Mal ein und drücken Play.
Was hört man? Man hört natürlich Fans, wenig verwunderlich, startende Flugzeuge und dann eine nuschelnde Stimme. Ich muss gestehen, ich habe früher nie verstanden, was da eigentlich gesagt wird. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, was zum Teufel erzählt der eigentlich?
Ich wusste tatsächlich, dass die Rede von Winston Churchill war. Das Witzige ist aber, dass ich bis vor gar nicht allzu langer Zeit, also ist jetzt nicht schon 30 Jahre her, sondern irgendwann in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren erst gemerkt habe, dass ich ein, zwei Zeilen komplett falsch verstanden habe.
Aha, nämlich welche denn?
Das weiß ich nicht mehr, jetzt weiß ich ja, wie sie richtig sind. Das habe ich mir nicht gemerkt, aber Churchill Speech ist, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich diese Rede höre, mittlerweile nicht nur aus dem Maiden-Kontext, sondern aus dem geschichtlichen Kontext. Ich finde es aber immer wieder witzig, wenn ich irgendwo diese Rede höre, weil sie in irgendeiner Dokumentation oder sowas vorkommt, erwarte ich immer dieses ikonische Gitarrenriff, was danach kommt. Bin immer ganz enttäuscht, warum es nicht kommt, sondern der Kerl einfach weiterredet.
Weiter nuschelt, meinst
weiter
du?
Weiter nuschelt.
Ja, das ist halt, das verbindet man unweigerlich mit dem Song Aces High. Diese natürlich. Rede, wenn du sie hörst und irgendwie im Metal-Kosmos unterwegs bist,
natürlich.
Denkst du immer, Maiden, ach nee, doch nicht, History Channel oder so.
Weil vor allen Dingen war ja auch auf einer Best-of wirklich dieses Aces High-Intro, also die Rede vor Aces High als Intro mit dazugeschnitten ist. Auf dem Album fehlt die allerdings und das irritiert mich immer. Wenn ich Powerslave einlege, das Ding anmache und dann nicht Churchill Speech kommt, fehlt mir irgendwas. Weil ich das halt aus den ersten Jahren, wo ich nur diese Live-Version kannte, so miteinander verknüpft habe. Das ist schon faszinierend. Ja, Aces High, muss man zu dem Song mehr sagen? Nein.
Nee, natürlich nicht. Aces High ist für mich, ich glaube, neben Moonchild so der Opener für ein Maiden-Album überhaupt. Ja. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob Where Eagles Dare ein schlechterer Opener ist, aber Where Eagles Dare ist ja zum Beispiel eher so progressiv angehaucht und ich finde, so ein Maiden- oder ein Metal-Album muss losgehen, irgendwie 1, 2, 3, 4 und hier sind wir.
Ja, das ist so. Das ist, ja, mittlerweile spielen sie ihn ja eher weiter hinten im Set, damit die Stimme aufgewärmt ist, aber damals war Bruce noch jung und knackig, jetzt ist er immer noch knackig, aber nicht mehr jung.
Ich dachte, er ist nur noch und.
Nein, nein, definitiv nicht. Das wäre schlimm. Ich kann es ja noch.
Er kann es noch, ja, das ist definitiv so.
Aber da war das Aufwärmen wohl nicht so ganz nötig, dass man Aces High halt direkt als Opener, wie gesagt, ist ja auch Album-Opener, konnte man also auch so ein bisschen erwarten, ja, bricht wie die Hölle über die Leute her oder wie eine Spitfire über die Stuka. Ja, worum es ja auch geht, Luftschlacht um England, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Vertonte Kriegsszenerie, super Song.
Ja.
Und dann ist man wirklich drin in diesem Wahnsinn von Album. Was jetzt folgt? Gehen wir die Songs einmal durch? Willst du? Oder?
Wir können natürlich so ein bisschen darüber sprechen, dass hier sehr interessant ist, was Maiden hier tun. Denn sie machen ja vom Prinzip so Blöcke. Also du hast am Anfang einen Block vom ganz aktuellen Album. Also man startet mit Aces High, dem Opener. Danach kommt Two Minutes to Midnight, also exakt die gleiche Reihenfolge wie auf dem Album.
Beides auch Singles.
Auch beide Singles vom Album, richtig. Und danach geht man erstmal ein Jahr zurück und haut der Hörerschaft drei Songs vom Vorgängeralbum Peace of Mind um die Ohren, nämlich The Trooper, Revelations und Flight of Icarus. Und dann kehrt man erstmal wieder zurück zu Powerslave und spielt die anderen beiden Songs, die man auf dieser Tour halt oder auf diesem Abschnitt der Tour gespielt hat, nämlich in umgekehrter Reihenfolge, wie sie auf dem Album sind, nämlich erst Rime of the Ancient Mariner und dann Powerslave.
Ja, Rime of the Ancient Mariner war übrigens das erste Lied, was ich gehört habe, was ja ein echter Longtrack gewesen ist.
Oh ja.
Ja, wobei, jetzt muss ich überlegen, nein, ich lüge, ich hatte nämlich mir vorher schon von... Nein, stimmt nicht. Die Marillion Thieving Magpie hatte ich danach. Nee, weil die habe ich schon auf CD gekauft und die Maiden habe ich auf Kassette gekauft. Also war die Maiden eher. Dann ist wirklich Peace of Mind. Ja, Herr Englisch. Rime of the Ancient Mariner, der erste echte Longtrack, den ich in meinem Leben gehört habe. Und bis heute auch einer der besten.
Ja, das ist, glaube ich, würden viele so bestätigen. Wahrscheinlich würden auch viele Leute sagen, dass es der beste Maiden-Longtrack ist, den es gibt. Könnte man jetzt sicherlich drüber streiten, ob das so ist. Aber auf jeden Fall war es damals für mich auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt Songs, die können irre lang sein. Da passiert aber unglaublich viel. Darum fühlen die sich gar nicht an, als wäre da eine Viertelstunde rum. Ich meine, ich war da noch so jung, als ich das gehört habe, dass ich so in Dimensionen von Uhrzeiten gedacht habe, so nach dem Motto, okay, dann ist der Zeiger ein Viertel einer Stunde auf der Uhr rum.
Du hast die Uhr mit Maiden gelernt. Two Minutes to Midnight, eine Viertelstunde Rime of the Ancient Mariner. Ah.
Ganz so nicht, aber das sind halt so Assoziationen, die man so aus Kinder-Jugendtagen irgendwie noch damit hat. Ne? 5 Minuten ist ja auch so eine Einteilung auf der Uhr. Ne? Also, dann ist das vorbei. Genau. Ja, und wir waren bei dem Thema, dass Maiden das ja irgendwie in Blöcken machen, denn es geht tatsächlich so weiter. Dann geht man zum Album vor Peace of Mind, nämlich zu Number of the Beast und spielt Number of the Beast und Hallowed Be Thy Name. Und dann noch einen Schritt zurück zum Debütalbum mit der unvermeidlichen Abschlussnummer, die den regulären Teil des Sets bei weiß ich nicht wie vielen hundert oder tausenden Maiden-Konzerten wohl eingeleitet hat. Klar, Iron Maiden. Und man mag es kaum glauben, dann ist das Konzert eigentlich schon fast vorbei.
Ja, danach gibt es dann nämlich nur noch die Zugabe mit Run to the Hills und Running Free.
Und auf dem Video natürlich für die damalige Zeit auch eigentlich unvermeidbar die allerletzte Nummer, die Maiden häufig gespielt haben. Eigentlich heißt es Sanctuary, ne? Aber ich verstehe immer Sanctuary.
Ja.
Wobei das ein anderes Wort wäre. Das würde man nämlich mit C vorne schreiben und ein bisschen anders.
Das ist korrekt.
Aber das ist korrekt. Sanctuary ist tatsächlich weder auf der CD, noch auf der Kassette, noch auf der LP. Das gibt es nur auf dem Video oder eben auf der DVD.
DVD, genau. Das ist so. Und man hatte Run to the Hills oder Running Free, einen von den beiden, ziemlich kastriert.
Ja, es ist Running Free.
Es ist Running Free, genau. Der ist auf dem Video und ich weiß gar nicht, auf dem CD-Re-Release auch, nämlich über 8 Minuten lang.
Ja.
Da gibt es nämlich die obligatorische Bandvorstellung und ein Mitsingspiel von Bruce Dickinson, wo er auch einige sehr neckische Dinge sagt. Everybody raise your hands, I want to see your hands in the air and what are you doing there? Where are your hands? Are they at the penis of your neighbor?
Göttlich. Viel lustiger finde ich eine Sache, wo ich mich mal gefragt habe, also das muss ja richtig sein, weil er ist ja Brite, also er wird ja nicht falsches Englisch sprechen, aber er erzählt irgendwie, wenn ich wieder nach Hause gehe, I want to go to a hearing doctor and I want to say, Doctor, Long Beach fucked up my hearing. Und ich habe so gedacht, echt? Ist Hearing Doctor das richtige Wort für den Ohrenarzt? Das klingt so falsch.
Ich könnte es jetzt mal googeln, ich weiß es nicht. Aber was ist sonst? Ihr Doktor?
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe immer gedacht, Hearing Doctor klingt komisch.
Das stimmt. Aber ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht.
Mich hat das schon immer beschäftigt, seit ich es verstanden habe, muss ich gestehen. Da habe ich mich schon immer gefragt, es muss ja richtig sein, weil, wie gesagt, Bruce Dickinson ist Brite. Ne? Er wird nicht irgendwie so Denglisch sprechen. Aber das hat mich wirklich immer schon beschäftigt, ob das richtiges Englisch ist. Und wenn ihr jetzt wild was klackern hört, guckt Mike es in Echtzeit nach.
Es ist aber tatsächlich der Ear Doctor.
Aha, aber er sagt doch Hearing Doctor. Oder sagt er Ear Doctor?
Man kann auch ganz richtig sagen, ein ENT Specialist. Ear, Nose and Throat.
Ja, das klingt ja sehr adäquat zum Deutschen übersetzt.
Genau. Es gibt noch andere Wörter, aber die kann ich nicht aussprechen. Otolaryngolog. Gist. Klingt jetzt mehr wie ein Wesen aus Herr der Ringe. Egal, machen wir weiter mit Life After Death.
Ja, wir haben es eben schon gesagt, das war also gekürzt. Witzigerweise, Running Free gekürzt war nur auf der CD damals. Also abgesehen davon, dass man auf der
Kassette, glaube ich, aber auch.
Nein, auf der Kassette ist das auch. Ja. Also witzigerweise, du musst dir vorstellen, okay. man bescheißt dich schon um 5 zusätzliche Lieder, was ja schon ärgerlich genug ist bei der CD. Und dann bescheißt man dich noch um so 4 Minuten Mitsingspielchen. Okay, jetzt kann man drüber streiten, ob es so rein für das auditive Erlebnis besonders spannend ist, wenn du eigentlich die ganze Zeit mit Schlagzeug und Bass hörst bei Running Free und dann Bruce Dickinson vor sich hinreden hörst. Was man ja auch, muss man ja auch sagen, stellenweise sehr schwer versteht, ne, weil er sehr schnell spricht in diesen Momenten.
Das ist richtig. Aber es ist zumindest auf dem Video sehr unterhaltsam und ich hätte jetzt schwören können, es war nicht auf der Kassette, aber wie gesagt, das ist so lange her. Man muss nämlich zu meiner Schande sagen, ich hatte immer nur die Kassette, dann irgendwann mal diese Einzel-CD, aber seit mittlerweile meine erste Ehe vor 20 Jahren in die Brüche gegangen ist, wo ich viel, viel, viel habe liegen lassen an CDs und so weiter und so fort, habe ich dieses Album tatsächlich nicht mehr in physikalischer Form und auch nicht allzu oft gehört.
Wir müssen die Folge an dieser Stelle abbrechen, das geht
bei
nicht.
Bei der Masse an Musik, die es so gibt. Aber als ich dann jetzt nochmal gemerkt habe, ich habe das Ding ja gar nicht mehr, habe ich sie mir jetzt doch bestellt, ist aber noch nicht rechtzeitig eingetrudelt.
So ein Ärgernis.
Ja, aber ja gut. Ja, wie gesagt, dann Jetzt muss ich nochmal doof fragen, weil wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Waren denn die vier Lieder, die dann kommen, die ja aus dem Hammersmith Odeon in England waren, die waren nicht auf der DVD und auf dem VHS-Tape, auch nicht irgendwie als
Nee, das ist richtig.
Zugabe. Ne? Davon, die gibt es wiederum wirklich nur.
Die gibt es nur auf CD oder auf neuer CD.
Früher auf LP und auf Musikkassette, aber nicht auf dem damaligen VHS-Tape.
Das ist richtig.
Ach, ist das ein Rudelkuddelmuddel.
Völlige Verwirrung. Und alle Leute, die jetzt in diesem Thema überhaupt nicht drin sind, die denken wirklich, worüber reden diese verwirrten alten Männer eigentlich?
Wie immer.
Dazu muss man noch Folgendes wissen. Es ist jetzt auch keineswegs so, dass der Live-Mitschnitt, also die Tonspur von Live After Death, identisch wäre mit dem Video. Denn das Video ist, soweit ich mich erinnere, der Mitschnitt eines kompletten Konzerts, also eines Abends. Wenn ich mich nicht völlig irre, ist es der dritte Abend. Weil ich meine, auf dem Video sagt Bruce Dickinson das irgendwann, Night Number 3 at Long Beach Arena. Mhm. Und
ich meine aber, einige Close-Ups sind reingeschnitten worden an manchen Stellen.
Das kann natürlich sein.
Aber der Großteil wie heißt denn das? Videoaufnahmen ist tatsächlich von einem Abend, wogegen die Tonspuren von allen vier Abenden die besten ausgesucht worden sind. Allerdings wirklich dann das eine komplette Lied und nicht, wie Steve Harris das bei späteren Live-Alben gemacht hat, die erste Hälfte vom Bass aus Paris, die zweite aus New York, dann haben wir noch ein Solo aus Kuala Lumpur eingestreut und den Rest, den haben wir aus irgendwelchen anderen Spuren zusammengetackert. Also alles live, aber nein.
Das ist und am Ende wundern sich die Fans, warum klingt das eigentlich so komisch und passt nicht aufeinander. Naja, der ein oder andere wird es wissen. Nico McBrain hat ja nie auf Klick gespielt. Er hat irgendwann ab einem gewissen Punkt, ich glaube auf der Brave New World Phase, hat er aber zumindest einen Klick fürs Einzählen benutzt, weil er immer so der größte Kritikpunkt, so wie ich es verstanden habe, auch von Bruce Dickinson zum Beispiel war, dass Nico McBrain, wenn er einzählt, einfach irgendwie so völlig on fire ist und Songs so schnell spielt, dass man sie nicht sauber spielen und vor allen Dingen für Bruce Dickinson sehr schwierig sauber intonieren kann.
Man merkt es ja auch gerade bei Live After Death, dass Bruce da wirklich manchmal Schwierigkeiten hat, seiner Band hinterherzukommen und gerade, ja, weil sie sich alle am Schlagzeug orientieren müssen, da schon so manches Mal, ja, die Energie mit ihm durchgeht und er den wilden Gaul reitet und wahrscheinlich ist das deswegen so schnell rum.
Also ich finde, es gibt Songs, wo du es wirklich ultra merkst. Ja. Und das sind die Songs von Peace of Mind, würde ich behaupten. Also bei The Trooper vielleicht noch nicht so sehr. Aber wenn du wirklich Revelations dir anguckst, der dauert in der Studiofassung knapp 7 Minuten, irgendwie 6,50, 6,48 und ist hier nach 6:12 vorbei. Und Flight of Icarus dauert eigentlich 3:50 und ist, glaube ich, wirklich nach 3 Minuten vorbei. Also das ist wirklich
Also gerade bei Flight of Icarus merkt man das wirklich, wie die Band Gas gibt. Und das ist schon aber es funktioniert einfach. Es ist, was dieses Album auch ist, ist komplett live. Es gibt keine Overdubs. Es ist nichts ausgetauscht worden. Wie gesagt, wie bei späteren Real Dead One, Real Life One Geschichten, die es auch gar nicht mehr im Handel gibt, witzigerweise.
Warum nur?
Ist es hier tatsächlich so, man hat wirklich die beste der vier Versionen genommen und da dann noch nicht mehr dran rumgedoktert.
Ja, zumindest kann man das so nachlesen. Ich bilde mir aber ein, dass es früher immer hieß, dass zumindest bei Run to the Hills der Gesang ein bisschen geprutscht worden wäre. Aber wenn man heute wirklich irgendwo versucht, es nachzulesen, kann man wirklich nur die Information finden, es wäre ohne Overdubs aufgenommen worden.
Doch. Ja, also ich möchte mich daran festhalten, dass das so ist und dass ein grundehrliches, wirkliches, echtes Live-Album ist, an dem natürlich auch der brillante Sound eine Menge macht. Wobei mir aufgefallen ist, als ich das jetzt für diesen Podcast nochmal gehört habe, es gibt ja immer Leute, die sagen, warum haben Maiden heute 3 Gitarren auf der Bühne? Die hört man ja gar nicht. Der eine hampelt da nur so rum und der ist da als Alibi mit dabei geblieben, damit er nicht auf der Straße sitzt.
Also weil sie Energie ist.
Genau. Aber das stimmt einfach nicht. Also wenn man die Versionen der Songs von Live After Death mit neueren Live-Versionen vergleicht, merkt man, dass die dritte Gitarre dem Sound der Band doch eine andere Dimension gibt. Ob man das jetzt besser oder schlechter findet und diese jugendlichen, rohen Versionen, die wir hier haben, besser findet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wer behauptet, dass man diese Gitarre nicht hört, sorry, stimmt nicht.
Du hast natürlich sehr viele Harmony-Leads, ne, oder einfach zweistimmige Gitarrenläufe.
Während hier, dahinter noch ein Rhythmus läuft und hier hast du
die. Hier hörst du halt Steve Harris die ganze Zeit mit seinem pumpenden Bass dahinter.
Ja. Ja, was haben wir denn auf Seite 4, die ja in London aufgenommen worden ist, aber im gleichen Jahr auf der gleichen Tour?
Achtung, Fake News. Ja, Leute, ihr kennt das. Manchmal erzählt man im Eifer des Gefechts dann etwas, was nicht so hundertprozentig korrekt ist. Der Großteil der Aussage war korrekt. Es ist natürlich von derselben Tour, aber die Aufnahmen aus London stammen nicht aus demselben Jahr. Die Aufnahmen aus Long Beach sind von 1985, während die aus London von 1984 sind. Ist mir eben beim Drüberhören aufgefallen, darum an dieser Stelle schnell diese kleine Korrektur. Seht's uns nach, im Eifer des Gefechts gehen einem manchmal Sachen durch. So, Schluss mit dem Fake News und weiter mit der eigentlichen Folge. Ja, da haben wir dann das, was nämlich diesen unglaublichen kleinen Schönheitsfehler korrigiert. Du hast auf der Long Beach Show keinen einzigen Song vom Killers Album. Und das korrigiert man hier zumindest mit einem einzigen Song. Denn der Opener von Seite 4 ist Rothschild.
Auch so ein brillanter Maiden-Song aus der Frühphase, der immer wieder gerne ausgegraben wird. Cool. Danach kommt ein Song, den man heute, glaube ich, nicht mehr bringen könnte. 22 Acacia Avenue.
Ohne Scheiß. Ich habe den Song gestern, also ich habe das Album natürlich schon sehr oft gehört. Gestern habe ich meine Joggingrunde gemacht und habe mir das Album auf die Kopfhörer gepackt und habe dann wirklich so beim Text gedacht, was sagt der? Bite her? Excite her? Do everything that you please? Molest her? Also, hallo? Ich meine, Political Correctness, klar, Wokeness, alles okay. Aber das ist, also schon damals war das, das war schon hart. Oder ich meine, Charlotte the Harlot war auch kein netter Text, aber das ist wirklich, gerade im Kontext von Maiden, finde ich, ist das echt speziell. Klar, es geht um eine Prostituierte, alles gut, aber auch eine Prostituierte muss man ja nicht, wie kann man jetzt Molester vernünftig übersetzen? Schänden? Nee, schänden ist falsch, ne?
Ja, aber gebrauchen. Ich weiß es nicht, aber ja, ist schon.
Das Schlimme ist, ich finde den Song an sich
musikalisch super. Der Song ist einer der besten Maiden-Songs überhaupt. Aber den Text kann man einfach nur als wir waren jung und abtun.
Wobei Charlotte the Harlot ja eine der ganz wenigen Dave Morey-Kompositionen war. Ne? Also auch, wo er getextet hat. Er ist der Einzige, der Credits an Charlotte the Harlot hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist schon eine sehr interessante Sache. Der alte Davy, der Herr Alme. Man hat doch mal gesagt, der hat immer die ganzen Mädels abgeschleppt, ne? Ja,
stille Wasser sind tief und mit diesem verschmitzten Lächeln.
Und gerade mit seiner schönen blonden Frisur, ne? I'm Davy.
Ja, danach geht's mit Children of the Damned nochmal zu Number of the Beast.
Korrekt. Dann nochmal zu Peace of Mind mit dem Song, wo ich früher immer dachte, warum steht denn da auf einmal die? Die with your boots on. Tja, das ist auch ein interessanter Song, weil der dreht sich ja so um so Leute, die immer orakeln, das Ende der Welt kommt, ne? Und so nach dem Motto, ach, scheiß doch drauf. Und wenn du stirbst, dann, ja, auf Deutsch wird man, glaube ich, adäquat übersetzt sagen, dann stirb lieber aufrecht, ne, als
wegzulaufen. Genau, ja, genau. Und Die With Your Boots On ist, genau. Auch ein sehr cooler Song, den ich am Anfang tatsächlich ähnlich wie
The Trooper. Wieso ist eine deutsche Punkband?
Wieso, genau. Wusstest du eigentlich, dass man mit der englischen Aussage Die in Hell bei Deichmann Schuhe kaufen kann?
Ja, kenne ich.
Gut.
Das ist so wie hier das eine Bier, ne? Fucking Hell. Fucking Hell aus Fucking.
Gut, damit hätten wir Die with Your Boots On abgefrühstückt. Nein, ich habe früher gedacht, das wäre tatsächlich auch so ein Lied über Soldaten, so wie The Trooper, aber ist es halt eben nicht. Aber ja, damals mit dem begrenzten Schulenglisch. War das halt so. Und dann kommen wir zum Ende, zum Abschluss. Phantom of the Opera. Was ja. sagst du zu dem Song?
Ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage finde ich ihn wirklich grandios. Früher fand ich den langweilig. Und es ist das erste Mal, dass ich das jetzt wirklich irgendwo erzähle und auch noch so, dass Leute es hören können. Auf der Ad-Hunter-Tour haben Maiden diesen Song ja gespielt. Und als der anfing, habe ich gedacht, okay, dann kannst du jetzt ja endlich mal auf Klo gehen. Ich schäme mich heute dafür. Weil als sie ihn dieses Jahr gespielt haben, hätte ich mich niederknien können, weil ich finde diese Komposition großartig. Aber wirklich, früher war das so, oh nee.
Das Lustige ist, ich habe dieses Lied nicht oft gehört, weil ich die Kassette meistens vorher ausgemacht habe, weil tatsächlich, mir geht es ganz genauso wie Markus, und das werdet ihr nicht glauben, wir haben uns da nicht abgesprochen. Ich hätte nämlich beinahe gesagt, und jetzt kommt das bis vor kurzem in meinen Ohren noch langweiligste Maiden-Lied ever. Was ich natürlich auch mittlerweile revidiere, aber es ist einfach, ich bin mit dem Lied nie wirklich warm geworden. Ganz, ganz lange nicht. Vor ungefähr, was würde ich sagen, 10 Jahren oder so, als ich tatsächlich wirklich viel so eine Phase hatte, wo ich viel ja auch alte Judas Priest, alte Saxon-Alben und so weiter gehört habe, die ich viel ignoriert habe, wo ich dann noch so Sachen wie Jethro Tull und Uriah Heep für mich entdeckt habe. Und seitdem funktioniert das Lied. Aber vorher habe ich immer, meine Güte, nee.
Und das Schlimme ist, das war der Song, wegen dem Bruce Dickinson zu Maiden wollte. Das macht das Ganze für uns beide jetzt nicht besser. Aber ihr seht, beziehungsweise ihr hört, man kann sich auch mal irren, ne? Und man kann auch in hohem Alter, wie wir beide vor 10 Jahren, dann so mit 25 ungefähr. Nein.
Dankeschön.
Kann man auch noch seine Einstellung zu Dingen korrigieren und darum. An dieser Stelle mal ein Appell an alle Leute da draußen, die auf Alben immer so Songs haben, wo sie denken, ah, der ist langweilig, der ist doof. Hört die euch mal an, weil ich weiß, kurz off-topic, Halloween, Michael Kiske-Komposition, gerade auf Keeper 2. Also, You'll Never Walk Alone? Nee, doch, der heißt so, ne? Nein.
You'll Always Walk Alone.
Genau, Never Walk Alone war was anderes. Und We Got the Ride. Gott, fand ich die früher scheiße.
Was?
Oder auch How Many
Tears. Ich verlasse jetzt diesen Podcast und kündige Herrn Görner die Freundschaft.
Hallo, ich habe mich doch gebessert. Aber da habe ich es schon relativ, Scheiße. Ja, das habe ich aber viel schneller gemerkt. Gut. Weil ich dann die Alben wirklich immer am Stück gehört habe. Und irgendwann hast du die Songs verstanden. Und darum, ne, an Generation, ich streame Songs nur 30 Sekunden. Wenn ein Song 10 Minuten geht, ist nach 30 Sekunden in der Regel nicht viel passiert. Also man kann sehr viel lernen und ich glaube, ich habe sehr viel dadurch gelernt, dass ich eine Zeit sehr viel Pain of Salvation gehört habe. Und wenn du da einen Song 8-mal gehört hast, hast du vielleicht endlich die Struktur verstanden.
Vielleicht.
Wie Dream Theater, ne? So ungefähr. Ach so, so geht der Song.
Bei Dream Theater finde ich das teilweise gar nicht so schlimm.
Dream Theater haben halt sehr ausufernde Instrumentalpassagen. Genau. Aber es gibt ja wirklich Progressive Metal Bands, die auch sehr viel mit Timing wechseln und sonst was arbeiten und nicht mit normalen, in Anführungsstrichen, Songstrukturen. Aber wenn du die mal geknackt hast, kann das richtig geil werden. Und auch so mancher Michael Kiske-Song ist sehr
speziell,
verkopft.
Sehr speziell, ja, genau. Da sind Melodieführungen und so weiter bei, wo du denkst, was hat er jetzt gemacht?
Aber eigentlich waren wir bei Maiden und Live
After Death. Genau, aber sind wir eigentlich bei Maiden und Live After Death? Da sind wir ja fertig mit. Ne? Nein, das sind wir natürlich nicht.
Was kann man sonst noch dazu sagen? Klar, die DVD oder VHS-Kassette möchten wir ja auch noch mal kurz streifen, bevor wir über die besten Klamotten aller Zeiten sprechen. Kommt natürlich noch eine Sache hinzu. Das VHS-Tape oder auch die DVD erreicht eine wesentlich höhere Spielzeit. Warum? Ja gut, Sanctuary ist mit dabei, das ist aber nicht der Grund. Die ganzen Ansagen von Mr. Dickinson sind hier wesentlich länger. Also auf der Tonspur, die man eben auf den Streamingdiensten oder auch auf Vinyl oder ja, CD bekommt oder auch auf Magnetband, wenn man die Kassette jemals besessen hat, da sind zwar Ansagen bei, die sind aber in der Regel wirklich nur so, next song is from Peace of Mind and it's called bla, ne? Da ist auch nicht viel an Begrüßungen bei, außer natürlich nice to see you. To see you is nice, was irgendwie eine Reminiszenz an einen bekannten Talkshow-Master, glaube ich, ist.
Irgendeine englische Fernsehshow.
Genau, versteht von uns natürlich dann keiner, natürlich aber Aber ich muss sagen, Live After Death, auch wenn du nur diese wenigen Ansagen hast, das ist für mich so ähnlich wie Blind Guardian und Tokyo Tales. Ich habe diesen Kram so oft gehört, dass ich die Ansagen mitsprechen kann. Also gerade hier bei Blind Guardian ist es natürlich noch lustiger, weil Hansi Kürsch ja langsamer spricht und du ihn dadurch besser verstehen kannst. Ne? Aber also wenn Tokyo Tales läuft immer, ne? Anyway, we came here last Sunday by plane and we were traveling by the night. So it was a journey through the dark, you could say so. Und auch bei Live After Death ist das so. Es sind weniger Ansagen, aber ja, ich kann sie mitsprechen.
Die gehören irgendwie mittlerweile zu den Songs dazu. Und das Scream for Me ist ja wirklich legendär geworden.
Das ist vor allem, wenn Hallowed Be Thy Name auch in der Studiofassung läuft, hast du es sofort im Kopf. Jetzt kommt doch Scream for Me Long Beach. Wieso ist das denn nicht da?
Richtig.
Das gehört sich doch so nicht.
Richtig. Ja, das Video. Hatte ich das eigentlich? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe es auf jeden Fall mehrmals gesehen, weil meine Videothek des Vertrauens schräg über die Straße hat auch sämtliche Musikvideos, sämtliche Live-Videos, die so aktuell rausgekommen sind, sofort im Sortiment gehabt und man konnte sie sich da halt ausleihen. Ich weiß nicht, Live After Death habe ich mehrere Male definitiv gesehen und auch immer wieder gerne ausgeliehen. Ja, wie gesagt, habe mir jetzt die DVD bestellt. Ich bin gespannt, wie die Qualität da drauf ist.
Relativ gut. Ich habe da neulich mal kurz reingeschaut. Also nochmal zum Auffrischen wirklich. Und ich habe dieses Band wirklich auch sehr oft gesehen. Ich weiß noch, ich habe es im Ursprung gar nicht besessen. Wir haben das einem Klassenkameraden zum Geburtstag geschenkt. Und da so Videokassetten in der Regel nicht verschweißt waren, habe ich sie einfach mal mir vorher angeguckt. Also, ja. Lieber Matthias, falls du das hörst, deine Maiden Live After Death Videokassette war schon mindestens einmal abgespielt. Und ich habe sie mir dann mal im Rahmen von der EMI oder EMI, gibt es sowas wie eine Mid-Price-Reihe auch für Videos, wo dann so ein ganz furchtbarer roter Rahmen drumherum ist und das eigentliche Cover halt da so reingestanzt quasi ist. Die habe ich besessen davon, weil sie natürlich relativ günstig war. Und die habe ich auch sehr oft geschaut und auch als das Ganze auf DVD rausgekommen ist, habe ich es auch von der DVD mindestens 5-mal geschaut, kann ich ruhigen Gewissens behaupten. Und dieses DVD-Package ist auch absolut wertig, weil da ist eben nicht nur der Konzertfilm drauf, da ist auch dieses Maiden History, The Early Years, gab es ja auch schon mal als komplett separates Teil über die ersten Jahre. Und hier ist dann halt der nächste Abschnitt der Karriere quasi als Bonus dabei. Da ist auch diese Dokumentation Behind the Iron Curtain bei, was auch mindestens noch mal eine Stunde Tourfilm ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist früher, konntest du das kaufen. Du konntest diesen Tourfilm einfach kaufen. Heutzutage wird das kein Mensch mehr machen. Du packst es als Bonusmaterial dabei, weil wohin sonst damit?
Oder du hast es irgendwo dann nur auf deinem Streaming-Kanal veröffentlicht, also auf YouTube oder sonst irgendwas. Ja, ist schon faszinierend. Und auch da war, ich glaube, Live After Death eins der ersten Live-Konzerte, die ich irgendwo gesehen habe, bewusst. Und auch das hat für mich den Standard gesetzt, dass bei einem vernünftigen Konzert viele Leute anwesend sind, dass es einen gescheiten Bühnenaufbau mit zwei Ebenen gibt, dass es eine gewisse Theatralik hat und so weiter und so fort. Hättest du mir, glaube ich, als ersten Live-Mitschnitt irgendwie so einen Mitschnitt aus einem kleinen Club gezeigt, wo im Hintergrund das Albumcover so auf so einem Stück Tapete hängt und die vier Leute einfach nur auf der Bühne stehen und ihre Musik spielen, hätte mich Heavy Metal wahrscheinlich nicht so fasziniert, wie es bis heute tut und damals getan hat, weil dieses Konzert hat mich einfach total gefangen.
Kann ich vollkommen verstehen. Witzigerweise habe ich aber zum Beispiel nie einen Bezug zu KISS gehabt. Obwohl das ja noch mehr Theatralik ist, oder?
Und ja,
noch mehr
Showmanship. Aber wieder eine andere. Also ich bin ja durch meinen Bruder mit Hard Rock eigentlich groß geworden und mit so einer der frühesten Kindheitserinnerungen ist, ich liege in meinem Bettchen in dem Zimmer, was wir uns damals teilen durften, und blicke auf geschminkte Menschen, nämlich auf KISS. Hat mich diese Musik nie gepackt, weil sie halt irgendwie mich permanent um mich rumgedudelt hat und dann tatsächlich erst diese etwas härtere Spielart der Rockmusik wirklich mein Herz für harte Gitarrenklänge wirklich geöffnet hat. und Kiss immer so, ja, ich finde die gut. Ich finde Kiss haben einige tolle Songs, aber ich bin jetzt niemand, der da jedes Album in- und auswendig kennt und weiß, was der 10. Track auf Dynasty ist oder so.
Das, hat das überhaupt 10 Tracks?
Ich glaube ja.
Keine Ahnung.
Aber das hätte mich, glaube ich, auch nicht so begeistert wie Maiden, weil das war auf der einen Seite bodenständig, das hat sich trotzdem ein wenig abgehoben von der normalen Kleidung, die man so getragen hat. Da kommen wir gleich zu. Aber war trotzdem irgendwie was anderes, was einen so in eine ganz eigene Welt katapultiert hat, weil auch eben, ja, worüber singen Kiss? Frauen, Autos, Autos und Frauen, Frauen im Auto.
Das ist total lustig.
Da hört es dann auch auf.
Auf Dynasty gibt es keine 10 Songs, das sind tatsächlich 9 und ich habe das eben einfach geraten.
Mist.
Siehst du, darum kannst du den ja auch nicht kennen. Den
gibt's das ist da. Der Hidden Track. Du hast einfach keine Ahnung, Görner.
Möchte ich nicht ausschließen, nein, aber ich finde es witzig.
Und Maiden sind halt eine Band, die, wenn man sich alleine die Themen der Songs auf diesem Album anguckt, ne, worüber singen die da? Über Geschichte, über Revelations, mystische Dinge, Flight of Icarus, ja, die Legende Rime of the Ancient Mariner ist ein Gedicht, eine Horrorstory, wie auch immer, Power Slave über einen Pharao, ja, Number of the Beast ist über den Film oder unter dem Eindruck von dem Film das Omen geschrieben worden und nicht, weil es irgendwie eine Satansverehrung ist oder sowas. Hallowed be the name, jemand, der seine... Nee, Hallowed be the name ist das nicht. Das ist jetzt vertue ich mich. Ja, Iron Maiden, Run to the Hills über Indiana, Running Free über jemanden, der ausbricht. Gut, 22 Acacia Avenue lassen, haben wir da schon drüber gesprochen.
Das war die Kiss-Phase. hat Steve ja gesagt, ja, hör mal, Kiss sind sehr erfolgreich damit, lass doch auch mal einen Song über Bumsen schreiben.
Aber nein, da ist so viel mehr drin gewesen für mich als jungen Menschen, als in normaler Popmusik oder in diesem Cockrock der Mid-End-80er. Also,
ist das ein offizieller Begriff, Cockrock?
Ich glaube schon.
Okay, geil. Hab ich nie gehört.
Nee. Ja, so alles, was so Red, Mötley Crüe, so alles, was so ab Mitte der 80er bis Ende der...
Glam-Metal oder Hair-Metal kenne ich als Synonym
dafür. Ja, ich kenne das auch als Cockrock.
Ich verstehe schon, was gemeint ist.
Aber, weil es geht halt um nichts anderes oder um so gut wie nichts anderes. Und das ja, macht auch Spaß, höre ich auch immer heute noch gerne, aber das Maiden hat einfach eine ganz andere Dimension. Und die ist halt so alles das, was so die Early Maiden ausmacht, ist halt auf diesem Album in einem absolut brillanten Moment für die Ewigkeit konserviert.
Dem kann man fast nichts hinzufügen. Aber natürlich gibt es noch viel mehr, worüber wir bei Live After Death reden können. Denn
Schweißbänder,
Stulpen, weiße Schuhe und berühmt, berüchtigt, bei manchen beliebt, bei manchen gehasst bis aufs Blut. Und auch die Scorpions waren sehr gut unterwegs, in grellen Farben unterwegs zu sein. Die Mode überhaupt, die zu Iron Maiden und zum Metal der 80er Jahre gehört. Die berühmt-berüchtigte Spandex-Hose. Ich finde das immer so cool, dieser Begriff Spandex-Hose hat irgendwie eine andere Qualität, als wenn du sagst, die Leggings.
Die Latex-Leggings.
Wenn es Latex wäre. Steve Harris hat doch eher so eine Baumwoll-Zebra-Buchse an.
Das stimmt.
Unerreicht legendär.
Steht eigentlich in dem Booklet von Life After Death auch irgendwo drin, wie viel Hasenpfoten sie gebraucht haben, die sie sich da zusätzlich reingeschoben haben?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, aber das ist so, ja.
Also Bruce Dickinson hat sich bestimmt was da, das ist schon sehr, egal, lassen wir das.
Sehr ausgeprägt.
Ja, Klamotten, aber ich muss wirklich... Entweder zu meiner Schande oder ich finde, das ist gar keine Schande. Für mich hieß das, so muss eine Metalband aussehen. Und genau. Ich habe es auch nicht eine Sekunde irgendwie in Frage gestellt, richtig, dass das irgendwie komische Klamotten wären. Allein wenn du das heute dir anguckst und Bruce Dickinson mit dieser schwarzen, hautengen Hose, dann hat er ja so ein Glitzer, eine Weste ist das ja eigentlich, ne? Es hat keine Ärmel. Dann hat er diesen riesigen Gürtel mit der Eddie-Gürtelschnalle drauf, hat dann aber so weiße Tennissocken, die er sich gefühlt bis zum Knie hochgezogen hat, obwohl das ganz eindeutig keine Kniestrümpfe sind. Und dann diese weißen Schuhe. Ich meine, auf hier Made in England 88 sind die Schuhe ja noch schlimmer. Da hat er ja so komische weiße Stiefel an. Aber hey, ich habe immer gedacht, ey, das ist Metal, so muss das aussehen. Ja. Selbst Steve Harris mit seiner Zebrahose. Ich meine, was die anderen haben, merkt man sich ja gar nicht. Dave Murray hat irgendwas so im glitzernden Blau an.
Genau.
Und Adrian Smith, glaube ich, einfach nur eine schwarze Hose.
Der ist ja noch dezent.
Und Nico McBrain hat so, glaube ich, einen Einteiler an, oder?
Ein Jumpsuit. Drumsuit.
Catsuit.
Nein, aber das war tatsächlich, ich glaube, wenn man das... Wenn junge Menschen dieses Video noch nie gesehen haben und es sich angucken, glauben die wahrscheinlich, dass es Spinal Tap oder sowas und nicht ernst gemeint. Aber das war damals so und das musste so sein.
Steve Harris hat dazu ja mal gesagt, dass er mit einer, er hat mehrere Töchter, ne, auf jeden Fall, meine ich.
Ja,
er hat auf jeden Fall mehrere Kinder und eine seiner Töchter hätte ihn mal gefragt, Dad, hast du das wirklich angehabt? So nach dem Motto, oder ist das eine Fotomontage? Also, nee, das war schon so.
Ja, aber das hatten sie ja auch alle an. Also das ist ja, egal welche Band man nimmt, das waren halt hautenge, ja, im schlimmsten Fall oder im besten Fall waren sie Lederhosen, aber ganz häufig halt eben diese Spandex-Dinger.
Die Jane halt Fonda berühmt gemacht hat mit Aerobic-Videos. Oder war sie es nicht?
Nein. Nein, das sind Metal-Hosen, Punkt.
Manche nennen es auch liebevoll Gymnastikhosen. Wobei, ich muss ja wirklich sagen, das von Live After Death, abgesehen jetzt von der Hose von Steve Harris, ist ja wirklich fast noch dezent. Ja. Es gibt ja ein Video, ich glaube, das ist das Video zu The Trooper, wo Bruce Dickinson eine Hose anhat, wo ich dachte, das hätte er hier vom Cover von Marillion, Script for a Jester's Tear, geklaut. Da ist so ein Karo, ein buntes Karo-Muster drauf.
Ja, die 80er waren, also gerade die Tennissocken sind mir jetzt beim nochmal gucken auch ganz derbe aufgefallen. Ich habe mir gedacht, habe so, puh, weiße Tennissocken haben nicht umsonst einen schlechten Ruf.
Sind heute aber wieder schwer angesagt, ne? Und auch der Umstand, die weißen Tennissocken über irgendwie einer Leggings zu tragen und sich, also für Frauen jetzt, noch nicht für Männer zum Glück. Puh. Kann man wieder verstärkt in Fußgängerzonen oder so sehen?
Man merkt, dass du aus der Großstadt kommst. Hier gibt es sowas nicht.
Ich wohne in Moers. Ja. Aber ab und zu fahre ich mal zurück in die Hood nach Essen und da ist, genau.
Da sieht man wilde Dinge.
Ich weiß nicht, so wild ist das gar nicht. Ich finde es halt nur so ein bisschen komisch, dass sowas jahrzehntelang total verpönt war und man jetzt wirklich so das Gefühl hat, na Leute, jeder muss so seine Erfahrungen machen. Wie wir lernen mussten, dass Phantom of the Opera ein geiler Song ist, müssen manche vielleicht lernen, dass die Klamotten doch nicht so geil sind, wie sie im ersten Moment erscheinen oder so ähnlich.
Ja gut, es ist halt das, was einen in der Kindheit prägt und was man da sieht, prägt halt auch irgendwo so das Bild einer Band und man entwickelt sich halt mit der Band weiter. Und ich stelle mir manchmal so vor, wenn jemand, der... um mal bei Tokyo Tales zu bleiben, die damaligen Blind Guardian mochte und die Jungs in ihrer Optik noch im Kopf hat. Und jetzt irgendwie 30 Jahre später denkt, was machen die Alten eigentlich? Gibt es die noch? Und sich die Bilder anguckt und denkt so, okay, das ist wahrscheinlich genauso bizarr. Oder eben, wenn man eine Band jetzt im Alter kennenlernt oder wie ich damals zum Beispiel so Sachen wie, weiß ich nicht, Deep Purple oder sowas, die ja da noch gar nicht so ewig alt waren, für mich aber mit meinen 15 Jahren so ewig weit weg waren, so die haben die ersten Konzerte vor meiner Geburt gespielt, das ist Opernmusik, das brauchst du gar nicht hören. Wenn ich mir die alten Bilder von denen angeguckt habe, da hatte ich gar keine Lust, die Mucke von denen zu hören. Also das ist so ganz faszinierend, wie ein so die ersten musikalischen Erfahrungen doch bis ins, sehr hohe Alter prägen können, glaube ich.
Und ich habe noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten mir jetzt mal rausgesucht zu dem ganzen Thema. Jetzt kann man ja darüber streiten, ja, alle Welt oder wir, wenn wir uns jetzt mal als die ganze Welt betrachten in unserem Kosmos, sagt, ist großartiges Album. Du wirst auch viele Leute in der Metal-Bubble treffen, die dir das bestätigen. Aber auch kommerziell war dieses Album erfolgreich. In England hat es Platz 2 der Charts erreicht. Und das in einer Zeit, als Plattenverkäufe wirklich noch was bedeutet haben. Und es war in Anführungsstrichen nur ein Live-Album. In Amerika ist es nicht ganz so hoch gechartet, auf Platz 22. In Deutschland immerhin auf 15. Und auch interessant, die Kompaktdisc, also die CD, ist erst später veröffentlicht worden. Denn dieses Album hat in Großbritannien den Goldstatus erreicht, nur durch die Verkäufe eben aus Kassette und Schallplatte, weil die CD erst später veröffentlicht worden ist. Ja, also auch in Deutschland gab es Gold dafür, aber erst 1993. Hat ganz schön lang gedauert. Okay, damals musste man auch richtig viel verkaufen für eine goldene Platte.
Verkaufen, also 250.000 oder sogar 500.000.
Aber in Amerika hat es sogar das Album und auch das Video zu Platin gebracht. Und jetzt überleg mal, wie viel du dafür in Amerika zu der Zeit wohl benötigt hast. Also für ein Video natürlich entsprechend weniger als für ein Album. Aber wenn man bedenkt, dass man nur auf 22 Mal gechartet war, dann noch Platin zu machen, das sind so Dinge. Er hat halt eine gewisse Langzeitwirkung. Ne?
Da merkt man eben, dass das Maiden nie eine Trendband waren, sondern ja auch immer wieder Fans nachwachsen und nachkommen, die dann eben die alten Sachen für sich neu entdecken, nachkaufen und da auch eben wirklich ein Interesse dran haben. Den ganzen Katalog und alles, was Vater vielleicht noch auf dem VHS-Tape im Schrank stehen hat, dann doch auch selber zu besitzen.
Ja.
Und nicht nur als digitale Kopie oder als Stream zu haben, weil man eben, weil man eben auch wirklich was Wertiges mit Inhalt bekommt, mit Covern, die aus mehr bestehen als irgendwas Rundem in der Mitte und einem Schriftzug. Mit einem Booklet, wo man ganz, ganz viele Fotos begucken kann.
Oh ja.
Also alleine dieses Booklet ist ja, da könntest du schon eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
Machen wir ein Spin-off. Booklet-Talk. Eine Sache, die man immer noch durchaus nennen kann. Heute haben Maiden 3 Gitarren. Damals hatten sie nicht 3 Gitarren. Das heißt, beim Song Revelations kann man ganz kurz Bruce Dickinson himself an der Gitarre hören. Er selbst sagt immer, ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich jemals über die PA gelaufen ist, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sie zu spielen. Aber man hört sie zumindest, bilde ich mir ein, auf dem Mitschnitt. Also, dass da eine zusätzliche Gitarre zu hören ist.
Ja, ich gucke hier gerade noch mal digital in so ein paar Bilder aus dem Booklet rein. Was ich da halt auch schön fand, ist neben den atmosphärischen Live-Aufnahmen, die es gibt, dass da halt auch so ein bisschen, typisch so ein Nico-Fun-Bild ist, wo er irgendwas Komisches auf dem Kopf hat. Es gibt ein Bild aus dem Pool, es gibt ein Bild, wo sie Sightseeing in Japan oder irgendwo in Asien machen. Ich nehme an, es ist Japan. Das ist schon ganz, ganz fantastisch. Und ich weiß gar nicht, hier sind in dem digitalen Booklet, was ich jetzt gerade sehe, sind die Texte abgedruckt. War das bei der Kassette und bei der CD auch so?
Bei der Kassette würde ich es nicht beschwören, aber bei der damaligen CD waren die dabei. Zwar nur in weißer Hintergrund, hätte ich gesagt, mit schwarzer Schrift reingedruckt, aber du hast, was für eine Live-CD ja auch alles andere als normal ist, wirklich alle Texte dabei gehabt.
Das war bei den letzten Maiden Live-Alben aber auch immer. Ich glaube, nur erst bei der Maiden in Mexiko ist es, glaube ich, nicht mehr so.
Das kann sein.
Da sind eigentlich immer alle Texte dabei.
Wäre cool, wenn auch noch alle Ansagen dabei stehen, so im Fließtext.
Ich glaube, das kann Steve Harris Praktikant nicht.
Man weiß es nicht so genau. Live After Death war also das Thema. Ja, wir sind heute etwas schneller, glaube ich, über die Ziellinie, als wir es sonst bei den Geburtstagsfolgen sind. Obwohl, stimmt gar nicht. Die erste zu Peace of Mind mit Christian war auch nur 50 Minuten lang.
Ja.
Und das ist schon so lange her. Das war Folge 11. Und ich weiß, da sage ich noch, oh, das war eine ganz schön lange Folge. Und ein Jahr später haben Christian und ich doppelt so lang über Powerslave gesprochen. Das weiß ich auch noch. So lange ist das ja. Ja, leider. Christian und André haben es leider nicht geschafft, aber ich glaube, Mike hat sich als ganz guter Nerd-Ersatz für diese Runde erwiesen.
Ich hoffe.
Aber die beiden haben auch ihre Freigabe dafür gegeben. Also so ist es nicht.
Danke, Dankeschön an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank.
Ja, so ist das. Mike, wenn wir jetzt noch traditionell damit enden, dass wir jetzt noch Songempfehlungen raushauen müssen. Müssen klingt auch so, als wäre es ein Zwang. Gibt es einen Song, von dem du sagst, der ist auf Live After Death was ganz Besonderes, den muss man in der Fassung hören und bloß nicht in der Studiofassung?
Ja, Aces High, aber dann bitte mit dem Intro Churchill's Speech.
Früher auf der CD war das auch ein Track. Mittlerweile kann man das Intro skippen, wenn man es will.
Okay.
Dadurch wurde Aces High nämlich irgendwie über 5 Minuten lang, weil halt dieses 50-sekündige Intro noch davor war.
Und wer Hintergründe über die Rede von Winston Churchill sich raussuchen möchte, einfach mal Winston Churchill, We Will Never Surrender googeln oder auch den wunderbaren Film mit Gary Oldman als Winston Churchill gucken, der auch Churchill heißt. Lohnt sich, ist kein Kriegsfilm in dem Sinne. Also wer meint, dass da die Luftschlacht um England oder sonst irgendwas thematisiert wird. Es geht tatsächlich um diese Zeit, wie Churchill Premierminister wieder wurde zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, als Neville Chamberlain wegen seiner Appeasement-Politik den Hut nehmen musste und er dann die Briten mit mehreren Reden auf diesen Krieg eingeschworen hat. Diese Blood, Sweat, Toil and Tears-Rede ist die andere. Dann eben diese We Will Never Surrender, die ganz berühmt geworden ist. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, da bekomme ich heute noch Gänsehaut. Und ich glaube, wenn Winston Churchill war mit Sicherheit kein perfekter Mensch und hatte auch vielleicht nicht immer die perfekten Motive für das, was er getan hat. Aber wenn dieser alte Knurrer nicht so standhaft und so stur und so dickschädelig geblieben wäre. Ich fürchte, die Welt wäre in eine Richtung gegangen, die uns nicht gut bekommen wäre.
Und darum möge sie nie wieder in eine ähnliche Richtung gehen, auch wenn man ganz aktuell ja schon das Gefühl hat, lassen wir das lieber.
Genau, lassen wir das lieber.
Das sollten wir nicht tun, weil sonst reden wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde weiter und keine Ahnung, es hört keiner mehr zu.
Genau, aber wie gesagt, das ist so. Ich finde es immer wieder toll und ich bekomme dabei wirklich immer wieder Gänsehaut. Wie übrigens bei dem ganzen Album. Das ist eigentlich das erste richtige Maiden-Live-Album, ne? Das haben wir gar nicht erwähnt.
Das ist korrekt.
Also es gab vorher nur eine diese Made in Japan EP mit 3 oder 4 Songs.
Müsste ich jetzt nachgucken, aber es war wirklich nur eine EP, also ja, sehr kurz.
Die ja noch aus der Phase mit Paul Di'Anno, Gott hab ihn selig, stammt.
Genau.
Genau. Und dann gibt es aber noch einen Live-Mitschnitt aus der Eddie's Archive Box.
Korrekt.
Wo ich einfach nicht verstehen kann, warum es den nicht einzeln gibt.
Das ist Beast over Hammersmith, heißt es. Und so wie ich das immer verstanden habe, sollte das damals eigentlich ein erstes Maiden-Live-Video werden. Aber die Qualität war nicht gut genug, weil irgendwas mit der Beleuchtung nicht so ganz gestimmt hat. Und du kannst auch auf dieser History-DVD, The Early Years Part 1, gibt es auch eine ganze Menge davon. Und es sieht wirklich, also für andere Bands würde man sagen, ja, ist doch okay. Also es ist...
Aber
es schmeichelt der Band in dem Fall auf jeden Fall nicht. Aber der
Audiomitschnitt ist ganz fantastisch. Super. Der ist nämlich entstanden, bevor Number of the Beast veröffentlicht worden ist. Und man hat dann eben Run to the Hills, die neue Single gespielt. Wer also ganz, ganz viele alte Maiden-Songs mit Dickinson hören will, guckt mal, ob er das irgendwo kriegt.
Gibt es auch online auf jeden Fall. Man kann Beast over Hammersmith online hören.
Okay, gut.
Aber ist wirklich so, das ist, also es ist ja hier schon so total irritierend, dass man mit sowas wie Aces High anfangen kann und es ist ein neuer Song. Das ist ja so, kann doch gar nicht sein. Ja. Und wenn du dann Beast over Hammersmith hörst, wo sie mit Murders in the Rue Morgue eröffnen, dann Rothschild spielen und dann halt wirklich irgendwann Bruce Dickinson erzählt, ja, wir haben ja so eine neue Single Unser Album kommt ja auch demnächst dann irgendwann raus, hat sich ein bisschen verzögert oder so. Und dann, hä, was kommt denn jetzt? Und dann, ja, Run to the Hills. Und du denkst, das kann doch nicht sein.
Ja.
Oder auch allgemein. Also auf dem Mitschnitt kann man wirklich noch sehr viel auch von Bruce redseliger Art hören, zwischendurch immer wieder. Ist echt toll. Und ich freue mich auch, dass ich sie wirklich in physischer Form besitze. Also Eddies Archive habe ich mir irgendwann vor Jahrzehnten, muss das ja wirklich her sein. Ich kann dir Folgendes dazu sagen, mich hat alle Welt für bekloppt erklärt. Ich glaube, das Ding hat damals 107 Euro gekostet. Mhm. Und da hat alle Welt gesagt, wer zahlt denn 107 Euro für 3 CDs und so ein komisches Schnapsgläschen? Ist so halt Pillepalle, ist doch Killefit. Aber ich habe es nie bereut.
Nee, ich hätte es auch sehr, sehr gerne. Also wer vielleicht sich von seinen physikalischen Sammlungen trennen möchte, kann mich gerne mal anrufen.
Und auch ganz aktuell, Mike hatte, wenn wir heute aufnehmen, gestern Geburtstag. Also es ist immer noch der rechte Moment, um ihm nachträglich, wenn diese Folge dann am Dienstag online gegangen ist, alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Und vielleicht möchte ja jemand ihm auch als Geschenk sein Exemplar von Beast Over Hammersmith zukommen lassen. Ich kann gern seine Adresse weitergeben.
Nein, dann bekommt man ja komische Hosen zugeschickt, habe ich gehört.
Da habe ich mich für gerecht.
Richtig so. Aber auf dem Beast Over Hammersmith haben Maiden sogar Total Eclipse gespielt. Das ist den Song, den sie dann leider vom Album runtergeschmissen haben, der aber auf den CD-Re-Releases wieder drauf ist. Aber wir schweifeln jetzt komplett
in die Vergangenheit. Das ist vor allen Dingen von dem Hintergrund total lustig, weil Bruce Dickinson das auch genauso sagt. Ja, jetzt spielen wir die B-Seite von unserer Single. Er sollte eigentlich auf dem Album sein, also ist nicht wirklich eine B-Seite, aber ne, so, das erzählt er wirklich so. Natürlich auf Englisch, ja. It's not really a B-Seite, anyway. Sehr unterhaltsam, also ja, wir machen quasi gerade Doppelfolge, ne? Wir reden über Beast Over Hammersmith.
Ja, so als Ergänzung, als kleiner Bruder von, als inoffizielles erstes Live-Album zum Ergänzung zum Maiden-Frühwerk mit Blues, kann man das mal hier an der Stelle erwähnen.
Absolut. Und absolute Hörempfehlung für alle, die es nicht schon mal gehört haben. Es wird jetzt bestimmt Leute geben, die schreien, ich will doch nicht noch mehr Maiden-Live-Alben hören. Ich habe doch schon, wie sagte André früher mal, auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch nicht ganz gestimmt hat, er meinte, Maiden, das ist die Band, die haben mehr Live-Alben als Studio-Alben. Wo ich immer denke, nee, das stimmt nicht, das ist Marillion. Ganz eindeutig.
Definitiv. Ja. Ja, aber jetzt reden wir über offizielle Veröffentlichungen und unsere Mega-Marillion-Folge müssen wir ja im nächsten Jahr auch noch machen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, ja, kommst du nicht drum rum.
3 Stunden rum und man ist gerade bei Misplaced Childhood angekommen, oder?
So ungefähr. Nein, ganz so schlimm wird es nicht. Also so tiefnerdig bin ich da dann auch nicht drin. Aber sollten wir auf jeden Fall machen.
Das sollten wir tun. Und ich bin eigentlich, glaube ich, noch eine Songempfehlung auch schuldig von diesem Album.
Genau.
Ist wirklich eine schwierige Sache, weil in vielen Belangen geht es mir halt genau wie Mike, dass ich die Live-Version stellenweise viel öfter gehört habe. Und bei ganz vielen Studiofassungen irgendwelche Zwischenrufe von Bruce Dickinson im Kopf habe. Sei es nur bei Hallowed Be Thy Name, Scream for Me, Long Beach. Tatsächlich mache ich jetzt mal was Unpopuläres vielleicht. Ich würde Rothschild empfehlen in dieser Fassung, weil es die erste offizielle Live-Aufnahme, die veröffentlicht worden ist, von Bruce Dickinson, von diesem Song ist. Beast Over Hammersmith ist ja später erschienen. Vorher gab es noch diesen unsäglichen Live-USA-Mitschnitt, den ich ja, der ja meine Begeisterung für Maiden erweckt hat. Aber das ist ja kein offizielles Tondokument, was wirklich von der Band autorisiert war. Also von daher, wenn ihr eine Version von Rothschild hören möchtet, wo Bruce Dickinson singt und wo er auch wirklich diesen hohen Schrei noch so hinkriegt, wie Paul Di'Anno ihn damals gemacht hat, kann man das hier nachhören. Ja.
Sehr cool. Sehr coole Wahl, Markus.
Auf jeden Fall finde ich, wenn du dagegen diese Live at Dunnington hörst, da fängt er irgendwie an, und fängt auf einmal an, ganz hoch zu kreischen und da ist kein Übergang drin. So, Also, das ist auf jeden Fall eine, wie ich finde, ein sehr spannendes zeithistorisches Dokument, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, Leute, wir können euch sonst gar nicht mehr so viel erzählen, außer das, womit es in der nächsten Woche weitergeht. Und das ist Ja, das hat was mit meiner ehemaligen Heimatstadt zu tun, mit einer Band, die aus dieser Stadt kommt, einer Band, die es immer noch gibt, die niemals den ganz großen Durchbruch geschafft hat.
Creator.
Ja. Stimmt, das sind voll die Newcomer. Die kommen jetzt kennt ganz groß. Die kennt veröffentlichen demnächst ein neues Album. Dann kommen die bestimmt ganz groß mit raus, habe ich so im Gefühl. Hört sich gut an, das Album, habe ich schon gehört. Also es ist bestimmt. Damit werden Creator endlich ganz groß und machen die Krugerhalle endlich wieder voll. Nein, natürlich geht es nicht um Creator, sondern um Darkness. Schlagzeuger Lucky ist zu Gast und quatscht über 40 Jahre Darkness in seiner unnachahmlichen das Ruhrpott-Art.
Kann nur lustig werden. Ich habe es noch nicht gehört, aber es wird wieder so eine Folge sein, wo ich in der Mittagspause mit spazieren gehe, mit Kopfhörern in den Ohren und die Leute sich denken, ich bin irgendwo ausgebrochen, weil ich ständig vor mich hin gackere.
Das kann passieren.
Da freue ich mich drauf.
Ich muss gestehen, seit der Aufnahme habe ich nicht mehr reingehört, aber ich weiß, dass ich bei der Aufnahme sehr viel gelacht habe.
Alleine diese Listening Session, der Typ ist so lustig.
Ja, es gab auch nachdenkliche Momente. Mag man Lucky vielleicht gar nicht mehr erst Moment zutrauen, aber auch das gab es durchaus.
Doch, also auf jeden Fall. Also ich halte ihn jetzt nicht für den Dauerclown oder sowas, sondern...
aber das kann er gut. Also er kann gut Leute zum Lachen bringen,
auf jeden Fall. Ja, klar. Aber ich glaube, dass er auch eine sehr sensible Seite hat und auch eine sehr ernste Seite haben kann.
Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, außer wir hören uns nächste Woche mit dieser Folge. Und wir können ja schon mal so ein bisschen spoilern. Wenn ich jetzt sage, viele Leute, klingt das komisch, aber mehrere Leute haben mich darauf hingewiesen. Also sie mussten mich eigentlich nicht darauf hinweisen, aber Planung ist immer so ein Problem. Sagen wir mal so, wer unsere Top- und Flop-Folge gehört hat, weiß, dass wir über eine ganz bestimmte Band gesprochen haben, zu der es hier in diesem Arbeitszimmer von Mike ein Poster gibt. Und dieses Album feiert einen runden Geburtstag, nicht ganz so groß wie Life After Death, es sind ein paar Jahre weniger. Aber lassen wir uns mal überraschen, wo Peter Pan denn wohl war.
Okay. In Mordor.
Und natürlich schulden wir euch irgendwann in diesem Monat auch noch eine Folge zum Album des Monats November.
Oh ja.
Wo Mike mich schon ganz irritiert Anfang der Woche fragte, nehmen wir eigentlich nur Life After Death auf oder auch Album des Monats November? Wo ich meinte, auf Album des Monats November bin ich mal so gar nicht vorbereitet.
Mir geht es tatsächlich auch so, weil wir seit etwas mehr als einer Woche einen kleinen süßen Hundewelpen bei uns haben. Und der nimmt doch einiges an Zeit in Anspruch.
Da kannst du ihn ja schon früh erziehen und früh Metal hören.
Mache ich ja zwischendurch mit ihm. Und der hat da nichts gegen. Es interessiert ihn aber auch nicht, wenn es nicht läuft. Also es ist jetzt... Die kleine Ella toleriert das.
Der ist gut. Das interessiert ihn auch nicht, wenn es nicht läuft. Das ist so Otto-mäßig, ne? Wenn er erzählt, meine Mutter, mir ist richtig mies, wenn sie nicht da ist. Fast so mies, als wie wenn sie da wäre.
Ja. Es ist jetzt nicht, dass ich, damit der Hund keinen Schrecken kriegt, keine Musik höre oder sowas. Aber man hat einfach wesentlich weniger Zeit, weil so ein kleines Kuscheltier hängt halt viel an einem dran und auf einem drauf. Und es braucht halt noch ganz viel Nähe und überhaupt. Und dann ist man halt auch bisschen abgelenkt.
Vollkommen berechtigt. Tja, haben wir jetzt ein tolles, griffiges Schlusszitat für diese Folge?
We will never surrender.
Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.
Scream for me, Long Beach! Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder was auch immer, welche Tageszeit gerade ist. Herzlich willkommen zu der Folge. Jetzt ist alles kaputt gegangen. Was war das? Warum?
Das weiß ich nicht.
Hallo?
Ich weiß nicht.
Warum? Was ist das? Ich verstehe das nicht.
Da wieder.
Ja, das ist ja okay. Das ist Wackeln am Kabel.
Achso, also ich habe hier nirgendwo dran gewackelt.
Nee.
Das ist ja auch bei dir.